Ja, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich über die Einladung. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Jasmin Bastian. Ich bin von der Universität Mainz, aus dem Arbeitsbereich Medienpädagogik. Und ich möchte heute gerne ein Projekt vorstellen, das ich im vergangenen Jahr mit Friederike Siller zusammen begonnen habe. Wir haben das Ganze das Media Literacy Lab genannt, und wollen Open Learning in der Medienpädagogik ermöglichen. Das funktioniert. Unsere Idee war es, etwas Neues zu probieren und Studierendenseminare ins Netz zu verlegen, also online zu gestalten. Unsere Idee war es auch, dazu andere herzlich einzuladen, mitzuarbeiten, also die Unitüren nicht von innen zu verriegeln, sondern vielmehr zu öffnen und allen, die Interesse an der Medienpädagogik haben, herzlich einzuladen, mit uns zusammen zu arbeiten. Wir wollten das Ganze auch, wir wollten unsere Kurse verankern im Konstruktivismus, und Sie kennen alle diese MOOCs, die inzwischen aus Amerika auch nach Deutschland geschwappt sind. Wir wollten uns abgrenzen von den üblichen X-MOOCs, also Open-Online-Kursen, oder C-MOOCs, einfach indem wir das Ganze eher projektorientiert, projektbasiert gestalten. Wir haben deswegen dem Begriff MOOC ein P vorne angehangen. Dieses P steht nicht nur für eine einzige Sache, sondern gleich für ganz viele. Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der Projektbasiertheit. Gleichzeitig liegt sie auf der Problemorientierung. Wir haben den Gedanken, dass wir versuchen, aktuelle medienpädagogische Fragestellungen aufzugreifen, die vielleicht gerade diskutiert werden oder die noch diskutiert werden sollten. In unserem ersten Kurs war das, der Kurs hieß Gute Apps für Kinder, war das der Gedanke, was sind eigentlich gute Apps? Es gibt dafür keinen Kriterienkatalog, keinen Bewertungskatalog. Es gibt auf europäischer Ebene einen Katalog von POSCON, Positive Online Content for Children, den wir uns zunutze gemacht haben und versucht haben, mit einer großen Kurs-Community das Ganze zu übertragen. Wir waren sehr überrascht. Wir hatten 42 Studierende aus unseren Seminaren, Friederike Siller und meinem Seminar in der Medienpädagogik, und am Ende sind wir mit einer Community geendet, die über 250 Teilnehmer umfasst hat. Das war relativ viel, auch relativ viel Arbeitsaufwand, aber auch relativ viel Spaß. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse aus diesem Kurs vorstellen und für alle die, die das Media Literacy Lab nicht kennen, vielleicht einfach noch mal kurz zeigen, was wir gemacht haben vorher. Hier nochmal unser Leitgedanke. Unser Leitgedanke: in der Mitte steht immer die Openness, also das Offensein für ganz viele verschiedene Dinge, nämlich zum einen für das Lernen, das offene Lernen, dann einen offenen Zugang anzubieten für die Teilnehmer. Kostenfreiheit war uns ganz wichtig. Das ist auch natürlich immer so ein finanzielles Problem dann. Wir haben selbst kostenlos viel Zeit in den Kurs investiert. Das lässt sich an der Universität nicht immer machen oder nicht über eine ewig lange Zeit. Irgendwann muss man sich überlegen, wie finanziert das man das. Das haben wir noch nicht getan. Offen wollten wir auch sein im Sinne von Transparenz mit unseren Materialien, mit unserem Kursergebnis. Das Kursergebnis sollte für alle am Ende auch nutzbar sein. Und offen wollten wir auch in unserer Lizenzierung sein und haben uns für eine CC BY-Lizenz entschieden. Das heißt, dass nicht nur das Material, das wir genutzt haben, wir haben versucht, offenes Material zu nutzen, sondern auch, dass das, was wir am Ende erschaffen haben, nämlich ein Kriterienkatalog und ein Wiki, dass das im Prinzip allen gehört, die daran mitgemacht haben, oder allen, die mit diesem Material etwas anfangen können. Ganz kurz über unseren Kursaufbau, nur damit Sie eine grobe Idee haben, was das eigentlich war, was wir gemacht haben. Der Kurs Gute Apps für Kinder, wir haben uns für ein dreiwöchiges Format entschieden. Dreiwöchig deshalb, weil wir uns überlegt haben, in welcher Zeit, wie viel Zeit ist genug Zeit, um überhaupt etwas erarbeiten zu können, ein Endprodukt. Wie viel Zeit ist aber gerade so viel Zeit, damit die Teilnehmer nicht wieder abspringen und den Kurs vorzeitig verlassen wollen. Und dann haben wir uns für ein dreiwöchiges Format entschieden, das wir in 5 Phasen geteilt haben. Das begann letztes Jahr im Juli mit einer ersten Phase, in der wir kurz eingeführt haben, uns als Team vorgestellt haben und einen Gruppenbildungsprozess angeregt haben. Dazu haben wir den Teilnehmern angeboten, bei der Anmeldung einmal sich mit einer Postleitzahl bei uns zu melden und zu sagen: Hallo, ich möchte gerne eine Gruppe, die nicht online arbeitet, sondern ich möchte vor Ort mit Menschen zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben wir auch angeboten, zu sagen, in welchem Maße man sich beteiligen möchte, nämlich möchten Sie sehr viel in diesen Kurs reingeben, haben Sie Zeit oder ich habe dann und wann mal Zeit und möchte hier und da mal arbeiten oder auch ich bin einfach nur Lurker, ich interessiere mich, ich gucke mal rein, aber ich möchte die Gruppen nicht stören und die Möglichkeit war dann einfach, solche Gruppen zusammenzusetzen, die eben optimal miteinander arbeiten können. Unter dem Strich sehen Sie jeweils einige der Tools, die wir benutzt haben. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die Präsentation steht ja später zur Verfügung und wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich. Phase 2, da haben wir einen kurzen Input gegeben. Dazu haben wir uns entschieden, in diesem Kurs, der aktuell gerade läuft, das ist eine Werbung, Sie können gerne noch dazukommen, der aktuell gerade läuft, haben wir uns entschieden, keinen Input zu geben, sondern das Ganze wirklich der Community zu überlassen. Im ersten Kurs haben wir aber noch Input gegeben. Das war ein sehr kleiner Input in Form einer Präsi mit einem Überblick über Materialien und wo man die finden kann. Wir haben verschiedene Videos produziert, welche Tools es gibt und wie man mit diesen Tools arbeiten kann. Und wir haben die Kriteriendiskussion angestoßen. Also wir haben verschiedene Kriterien in die Community gegeben, die Community dazu aufgefordert, weitere Kriterien dafür, was eine gute App für Kinder sein kann, an uns heranzutragen. Und hatten am Ende einen Katalog, der 12 Kriterien umfasst hat. Diese Kriterien waren natürlich noch nicht gefüllt. Das waren Kriterien wie Datensicherheit, der Wow-Faktor, der Lernfaktor und so weiter. Phase 2, das habe ich vergessen zu erwähnen. In Phase 2 wurden dann diese Kriterien gefüllt. Nämlich einmal haben sich Gruppen gebildet, die begonnen haben, das Kriterium zu definieren. Also was ist das eigentlich, Sicherheit in Apps? Was umfasst das alles? Und einen Leitfragenkatalog zu entwickeln, mit dem man solche Apps später dann auch bewerten kann, den es bis dahin noch nicht gab. In Phase 3 hatten wir Coaches eingeladen von außerhalb, die Experten auf ihrem Gebiet waren, zum Beispiel auf dem Gebiet des Datenschutzes, und die dann Input gegeben haben für die Gruppen und gesagt haben, hier könnt ihr noch etwas ändern, das doppelt sich, denkt doch nochmal in die Richtung, sodass dieser Katalog auch von einer externen Person gesehen wurde. Da wir überraschend viele Teilnehmer hatten, mussten wir Kriterien doppelt belegen, einfach um die Gruppengrößen klein zu halten. Dadurch gab es einen Merging-Prozess am Ende dieser Phase. Das heißt, die Kriterien 4x Sicherheit mussten sich irgendwie zusammenbringen. Das war nicht ganz einfach für die Teilnehmer, weil sie viel Zeit und Arbeit in diesen Katalog gesteckt haben. Aber am Ende hatten wir dann einen Kriterienkatalog, ein Gemeinschaftsergebnis von diesen 250 Teilnehmern, der etwas beitragen kann dazu, Apps für Kinder zu bewerten. In der Phase 4 wurden wir dann praktisch. Alle, die hier keine Lust mehr hatten, konnten aussteigen. Und es begann eine Phase der Einzelarbeit. Hier waren die Teilnehmer dazu aufgefordert, sich einzelne Apps auszusuchen, die zu testen, dazu Reviews zu schreiben, die in ein Wiki, das von uns angelegt war, zu übertragen. Da gab es auch Einführungen und so weiter. Am Ende stand dann ein Wiki mit verschiedenen gerateten Apps. Und es gab auch nochmal ein Peer-Review-Verfahren zwischen den Teilnehmern. Und in Phase 5 haben wir die Teilnehmer dazu angeregt, das Ganze in die Welt zu tragen, etwas damit zu machen. Das ist dann auch passiert, es ist ein Zeitschriftenartikel dazu entstanden, es wurde an Schulen eingesetzt und auch Sie sind herzlich eingeladen, dazu das Material zu verwenden. Das war Kurs 1. Entstanden sind die zwei Materialien, von denen ich schon gesprochen habe, nämlich der Kriterienkatalog und ein Wiki mit dem Titel Gute Apps für Kinder, das Sie im Internet finden und das teilweise auch englischsprachige Apps umfasst. Jetzt endlich zur Evaluation. Was ist dabei rausgekommen? Was haben unsere Teilnehmer gesagt? Und nach einer kurzen Einführung darin, was alle Teilnehmer gesagt haben, auch Stimmen von unseren Studierenden an der Universität Mainz. Ein kurzer Überblick über unsere Teilnehmer. Ich möchte hier nicht intensiv darauf eingehen, aber einfach nochmal zeigen, das Pinke, das sind die Studierenden, das hat den größten Teil unseres Kurses ausgemacht, allerdings nicht nur unsere Studierenden, denn das waren nur 42, wir haben tatsächlich insgesamt 77 Studierende gehabt. Der zweitgrößte Teil dieses Kuchens sind Medienpädagogen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die wir über verschiedene Kanäle, über Werbung erreicht haben und die sich am Kurs rege beteiligt haben. Eine dritte Gruppe sind interessierte Dritte, zu denen unter anderem Lehrer gehört haben, aber auch interessierte Eltern, die mit ihren Kindern mal was austesten wollten oder Apps für Kinder ausprobieren wollten. Zur Kursteilnahme, auch hier waren wir überrascht nach Abschluss des Kurses, dass immerhin, wir hatten einen Rücklauf von, Sie haben das eben vielleicht gesehen, ich habe darüber hinweggeklickt, ich glaube von ungefähr 180 Fragebögen, was relativ hoch war bei 250 Teilnehmern. Und davon haben 107 Teilnehmer gesagt, sie haben regelmäßig von Anfang bis Ende teilgenommen. 50 dieser Teilnehmer sind zwischendurch ausgestiegen und wir haben natürlich nachgefragt, warum. Dropout-Gründe waren vor allem, der Arbeitsaufwand war mir zu groß, also eine Überschätzung der eigenen freien Zeit. Sehr wenige haben nur gesagt, der Kurs war mir zu öffentlich oder hat mir keinen Spaß gemacht. Ich zeige gleich noch zwei, drei weitere Gründe, die sich in diesem Sonstigen verbergen. Das ist die nächste Folie. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die regelmäßige Teilnahme. Hier sehen Sie nochmal, 55% haben täglich reingeschaut und immer 36% haben reingeschaut, wenn neue Aufgaben angestanden sind. Sie sehen also, dass die Teilnehmer wirklich überraschend aktiv dabei waren. Weitere Gründe für den Ausstieg. Das war vor allem nochmal der Zeitmangel, nicht nur vielleicht der persönliche Zeitmangel in der Gruppe mitzuarbeiten, das hat sich sehr ausdifferenziert. Dann auch private Gründe und auch kursbezogene Gründe, hier habe ich so zwei, drei Sprechblasen, nämlich zu schnell abfolgen im Kurs selbst, also zu wenig Zeit, auch zum Beispiel die Tools kennenzulernen. Wir haben uns in diesem Kurs deswegen entschieden, die Lernvideos vorne anzustellen und auch vorher schon so eine Vorlaufphase zu geben für die, die mitmachen wollen und sie vielleicht noch nicht auskennen, wie man in sich in der Google Plus Community zurechtfindet, das vorher schon mal zu lernen und zu üben. Außerdem Organisation über technische Anwendungen ist schwierig, also Personen, die nicht damit zurechtkamen, wie im Kurs kommuniziert wurde. Überrascht hat uns auch, dass der größte Teil des Kurses, nämlich die pinke und die blaue Fläche, zufrieden waren mit einem anonymen Kursergebnis. Also sehr viel Zeit in den Kurs investiert haben, aber damit zufrieden waren, dass ihr eigener Name nicht über dem Ergebnis stand, sondern einfach, dass sie Teil eines Ganzen waren und teilweise auch ungenannt. Entsprechend haben die meisten Teilnehmer auch gesagt, ich finde es toll, neues Bildungsmaterial mitentwickelt zu haben. Dann nochmal etwas, was uns vorher so nicht bewusst war, was aber sehr schön war. Unsere Teilnehmer haben nicht nur diese zwei Arbeitsergebnisse, die ich eben gezeigt habe, nämlich den Katalog und das Wiki mitbearbeitet, sondern sie haben darüber hinaus noch etwas ganz anderes gelernt, nämlich etwas, was nichts mit guten Apps für Kinder zu tun hat. Und zwar ganz einfach mit verschiedenen Tools zu arbeiten. Also Sie sehen, über 80% der Teilnehmer haben gelernt, in einer Google Plus Community, eine Google Plus Community zu nutzen, online zusammenzuarbeiten, ein Wiki zu bearbeiten und so weiter. Ganz kompakt zusammengefasst haben wir gesehen, dass es ein sehr großes Interesse von aktiven und passiven Teilnehmern am Kurs gab und dass diese Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen, nämlich Lehrer, Eltern, Pädagogen und so weiter. Wir haben für uns gesehen, dass dieses dreiwöchige Kursformat ganz gut funktioniert hat und die Teilnehmer ganz gut bei der Stange geblieben sind. Wir haben auch gesehen, dass das Lernen nicht nur Lernen in Bezug auf die Fragestellung selbst heißt, sondern auch Lernen in Bezug auf Tools. Und wir haben gesehen, dass es gut ankam, ein Community-Produkt gemeinsam zu entwickeln. Was sagen jetzt unsere Studierenden über den Einsatz mobiler Geräte beim Lernen? Wir haben uns nach dem Kurs zusammengesetzt mit unseren Studierenden und Gruppenbefragungen durchgeführt und diese ausgewertet. Ich zeige jetzt einfach nur mal ein paar Stimmen und verschiedene Bereiche, zu denen die Studierenden sehr häufig etwas gesagt haben. Einmal fiel auf, dass sie den Kurs als sehr intensiv erlebt haben und dass sie ihre Gruppe sehr stark erlebt haben. Ich lese einfach mal die Zitate vor. Ich fand es intensiver. Man hat sich viel mehr darauf konzentriert, viel effektiver gearbeitet. Also wenn wir uns so getroffen haben, so mit diesem Google Drive, ich finde, das ging viel schneller, also der Prozess ging viel schneller. Wenn man hier so etwas arbeitet, dann hat man die 2 Stunden und dann trödelt man herum, so wie wir Kaffee trinken waren. Und dann haben wir es erledigt, also die Zeit effektiver genutzt. Das ist jetzt etwas hin und her gesprungen. Das eine bezieht sich auf die Arbeit im Kurs und das gemeinsame Kaffeetrinken bei Vorbereitungen von Referaten. Das andere bezieht sich darauf, dass in so einem Google Doc oder in Online-Phasen anders zusammengearbeitet wird. Die Erklärung, warum das so ist, hat sich in vielen Interviews gefunden und findet sich auch im Folgezitat eine mögliche Erklärung. Nämlich, wir haben das währenddessen auch gemerkt, dass die Gruppenarbeit voll gut läuft. Also einfach, weil wir uns so aufeinander abstimmen konnten. Alle konnten gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit wurde von den Teilnehmern sehr intensiv erlebt. Außerdem war es ganz interessant, dass das Produkt eher als Gemeinschaftsergebnis erlebt wurde. Ich lese nochmal ein Zitat vor. Aber man hat danach auch schon ein Ergebnis gesehen. Das fand ich voll gut. Also, weil wir auch schon dieses ganze Dokument hatten und ich habe erstmal so gedacht, so viel haben wir jetzt auf einmal geschrieben. Aber das kam dann halt irgendwie so zusammen, dadurch, dass dann halt jeder irgendwie nochmal was dazu beigetragen hat und nicht nur einer das heruntergeschrieben hat. Also dadurch, dass alle an diesem Google Doc teilnehmen konnten, dadurch, dass alle gleichzeitig arbeiten konnten, das wäre ein möglicher Grund dafür, dass es als überraschend schnell entstandenes Ergebnis erlebt wurde. Dann haben wir bei unseren Teilnehmern gesehen, dass es ein sehr starkes Wirkungserleben gab. Das Zitat oben, wir hatten zum Schluss ein Dokument und das war einfach da. Grund dafür kann auch möglicherweise sein, dass man nicht allein an diesem Ergebnis gearbeitet hatte, sondern dass das so nach und nach im Prozess entstanden ist und nicht wie üblich sonst, zum Beispiel in Seminaren, in denen ein Referat gehalten wird, jeder erarbeitet seinen Teil und man hängt es am Ende zusammen. Noch ein Zitat, witzig, dass man einfach so gleichzeitig dran rumschreiben konnte. Wir haben das währenddessen auch gemerkt, dass die Gruppenarbeit voll gut läuft. Also einfach, weil wir uns so aufeinander abstimmen konnten und weil wir alle gemacht haben, einfach, das ging so schnell. Und ist einfach so entstanden. Ich vermute, was heißt es. Also dieses sich entwickeln von Material. Eine dritte Sache, die sehr häufig genannt wurde in den Gruppeninterviews, war die erhöhte Bereitschaft zur Kooperation in den Gruppen und ein veränderter Blick auch auf die Aufgabenverteilung im Vergleich zum Präsenzseminar. Dadurch, dass mehrere gleichzeitig einfach an so einem Dokument schreiben konnten, zwei lesen durch gleichzeitig und sagen, da musst du nochmal was ändern oder ändern das einfach, das ist halt schon praktisch. Also das hat es auch auf jeden Fall vereinfacht. Das war ganz anders, als wenn man sich persönlich trifft. Und wir haben einfach dann direkt gelöscht. Also wir hatten ja eh, alle Sachen waren ja unten drunter und da musste sich keiner unbedingt davon auf die Füße getreten fühlen. Auch dieser Gedanke, ich kann etwas ändern, denn es gibt Vorversionen, die bei Google, und das soll jetzt keine Werbung für Google sein, sondern einfach dieser Gedanke, man kann Vorversionen wieder aufrufen, wenn man zusammenarbeitet, kann man etwas ändern und es können alte Versionen wieder rückgängig gemacht werden und dadurch möglicherweise einen Ansporn, auch schnell selbst mal an das Dokument ranzugehen. Ein nächster Punkt war der Zeitaufwand. Die Zeit wurde als sehr, der Anfang wurde als sehr aufwendig erlebt, nämlich einmal in Bezug auf die Medienvielfalt, also es musste sehr viel gelernt werden, und in Bezug auf die Erstkommunikation in der Gruppe. Dazu ein kurzes Zitat erstmal. Das Einzige, was zeitaufwendig war, so insgesamt, dass man halt einfach das erstmal mit den ganzen Medien koordinieren muss. Was nutze ich wann? Und da haben wir gesehen, in den Gruppen, die Erstkommunikation fand nicht, weil die Teilnehmer gar keine Kontaktdaten von sich hatten, fand meistens nicht auf irgendwelchen logischen Wegen statt, zum Beispiel in der Community, dass man sich da gegenseitig kontaktiert, sondern über ganz viele verschiedene Wege, über E-Mail, über Google, über Skype, über Etherpads, über Facebook und auch möglicherweise übers Telefon oder über eine Kombination aus mehreren Zugängen, weil man gar nicht wusste, wie kontaktieren wir uns denn eigentlich, weil die Gruppenarbeit online nicht unbedingt Bestandteil der Seminare war bisher. Und ein zweites Zitat. Also ich glaube, die Organisation, dass wir da hinkommen, das war zeitaufwendiger als dass man jetzt einen Termin findet. Aber das Arbeiten an sich war viel effektiver, also viel mehr auf den Punkt. Also diese Organisationsphase wurde sehr stark erlebt. Außerdem haben wir in fast allen Gruppeninterviews gehört, dass die räumliche Distanz der Teilnehmer und dieses Online-Arbeiten den Fokus auf die Sache gelenkt hat. Und ich glaube auch dadurch, dass man sich nicht sieht, ist der Fokus auch viel mehr auf der Sache, worum es geht. Also wir haben jetzt hier die Fragestellung oder das Ziel oder die Aufgabenstellung und man redet auch nur darüber. Noch ein Zitat. Also wir hatten Hangout laufen und gleichzeitig haben wir mit dem Etherpad gearbeitet und das Formulieren und das Sortieren und das klappt dann im Rahmen echt besser, als wenn man da jetzt wirklich zu viert zusammensitzt an einem PC oder so. Das klappt viel besser, weil jeder alles vor sich hat und dann braucht man auch nicht den gemeinsamen Raum, weil jeder Formulierungen reinschmeißt oder nachdenkt oder schreibt, wo er gerade in Gedanken ist. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Punkt, nämlich die Sichtbarkeit und Produktorientierung. Das wurde von den Teilnehmern ebenfalls als sehr positiv erlebt, nämlich das, was wir hier im Seminar tun, das geht über den Seminarrahmen hinaus und deswegen hat es einen anderen Wert, als zum Beispiel ein Referat im Seminar zu halten. Ich lese dazu nochmal zwei, tut mir leid, sehr lange Zitate vor. Aber ich finde das eigentlich auch eine sehr gute Idee, dieses Review noch einmal zu machen. Dadurch hat man dann auch wieder noch mehr Kontakt mit der Community sozusagen gehabt. Und mich hat auch extrem von der Uni jetzt jemand bewertet. Ich kannte den jetzt auch nicht so, aber ich finde, es war eine gute Bewertung. Das war schon toll, dass auch jemand von außen meine Sachen sieht und gut findet. Eine zweite Stimme. Also ich habe das jetzt in diesem Online-Kurs als sehr produktiv wahrgenommen. Weil oft ist es so, wenn man jetzt Seminare hat, also bei einem typischen Seminar ist es halt auch so, dass man ein Referat hält und dann ist das irgendwie, das Wissen gibt man so in den Seminar weiter, aber letztendlich hat man das irgendwie nicht so in der Hand. Und das fand ich jetzt ganz gut, dass man richtig was Produktives gemacht hat und dann halt auch später noch Beachtung bekommt und nicht einfach nur irgendwo abgeheftet wird am Ende. Das fand ich gut. Also diese Wirkung über das Seminar hinaus und auch, dass das Endprodukt auch in Zukunft im Netz zu finden ist. Und ein allerletztes Zitat, Sie sind wahrscheinlich schon ganz erschlagen von diesen ganzen Studierendenstimmen. Das Erlebnis, und das fanden wir so schön, und danach haben wir auch unseren Vortrag benannt, dieses Erleben des Netz als realen Lernraum. Und das war gut, weil sonst reden und informieren wir uns ja auch online. Also klar, an die Uni gehe ich, aber im Internet lebe ich irgendwie. Da lerne ich mit anderen und rede und tausche mich aus. Das war dann mehr so, endlich mal da arbeiten, wo man das sonst auch macht. Das so als Anstoß für die Diskussion. Und ich möchte Sie alle noch einladen, mit mir gemeinsam gerne auch in der nächsten Pause darüber nachzudenken, was würde Sie interessieren, was interessiert Sie für das MLab 3? MLab 2 Kurs ist gerade am Laufen. Wohin geht unsere Reise? Wie können wir uns entwickeln? Wohin können wir unseren Kurs entwickeln? Welche Themen sind gerade aktuell? Da würde ich Sie sehr gerne dazu einladen, mit mir nachzudenken und zu diskutieren. Unser aktueller Kurs geht über den Bereich der Makerspaces, also Kinder und Jugendliche machen etwas, stellen etwas mit ihren eigenen Händen online her. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein, das kann Geschriebenes sein, kann etwas mit Lego Mindstorms sein, also alles, was digital entsteht und sich entwickelt. Unser Kurs läuft noch eine Woche, Sie sind ganz herzlich eingeladen, sich einfach mal einzuklicken. Ich habe unsere ganzen Kontaktdaten hier hinterlegt und ich würde mich freuen, wenn Sie Lust hätten, mal reinzuschauen. Vielen Dank.
Trick von der FH Frankfurt. Vielen Dank, ich fand es sehr spannend. Allerdings habe ich eine Frage. Sie hatten explizit das Thema Offenheit in Fokus gesetzt. Und jetzt bin ich ITler, also ich komme von der technischen Seite. Jetzt hätte ich erwartet, Sie setzen das dann alles mit Open-Source-Lösungen um. Stattdessen haben Sie die Leute ja in ein wildes Konglomerat von Google-Tools reingezwängt. Ich hätte da gar nicht mitmachen können, weil ich hätte die Tools nicht angewandt, aus gewissen Überlegungen heraus. Warum sind Sie da hingekommen? Die Offenheit ist an der technischen Seite flöten gegangen.
Da haben Sie völlig recht. Wir haben versucht, unsere Teilnehmer auch nicht dazu zu zwingen, Google Plus zu nutzen. Es war einfach der Gedanke, dass unsere Studierenden alle oder dass zahlreiche Studierende schon Google Plus kannten und wir sie nicht damit überfordern wollten, dass sie, wenn sie schon lernen müssen, in einem Wiki zu arbeiten und so weiter, dass wir ihnen einfach eine Plattform anbieten, auf der man schon arbeiten kann, auf der man Dokumente gemeinsam bearbeiten kann. Das war auch der Gedanke, also Google Docs nutzen und auf der man diese Hangouts machen kann, die wir ohnehin für unsere Präsentation genutzt haben, also bei einer Plattform zu bleiben. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Wir waren uns selber unsicher, ob wir Google nutzen können und haben auch immer wieder andere Wege angeboten, am Kurs teilzunehmen. Zum Beispiel nicht nur diese Präsenzgruppen, aber auch zum Beispiel Informationen nur über E-Mails zu versenden, anstatt über die Google Plus Community zu gehen. Also man konnte trotzdem informiert bleiben und mitarbeiten. Und diese Zusammenarbeit, also unsere Community war tatsächlich in Google Plus. Wir haben angeboten, sich anonym zum Beispiel anzumelden. Das war kein Problem im Kurs. Aber wir haben auch gleichzeitig andere Vorschläge gemacht, zum Beispiel statt in Google Docs zu arbeiten, im Etherpad zu arbeiten. Aber Sie haben völlig recht. Wir denken selber noch über eine andere Lösung nach und wenn Sie eine gute Alternative wissen, lassen Sie es uns wissen und wir testen es gerne aus. Also wir sind selber noch nicht sicher, wo sich das in Zukunft hin entwickelt, haben öfter Kritik deswegen bekommen und es war für uns einfach eine leichte Lösung und auch eine gute Lösung für unsere Studierenden im ersten Moment.
Ja, ich habe noch einen Hinweis. Im Grunde haben Sie sehr positive Rückmeldungen zum Collaborative Learning gebracht, was mich zunächst sehr verwundert hat, weil ich habe andere Erfahrungen, aber der Hintergrund ist eigentlich der, Sie hatten hier eine freiwillige Lern-Community. Da haben sich Leute zusammengeschlossen, die an dem Thema interessiert waren und die auch mit den Tools Lust hatten. Ich mache sowas in einem Hochschulseminar, wo ein Lernziel vorgegeben ist, wo man muss. Und da fangen die an und sagen, ich bin in der Gruppe nicht klargekommen und wir haben uns nicht arrangiert. Da sind dann die Schwierigkeiten des kollaborativen Arbeitens mit Google Plus oder Etherpad sehr viel höher, als wie Sie sie jetzt hier genannt haben.
Ja, ich gebe zu, dass wir unsere Studierenden auch dazu gezwungen haben, teilzunehmen. Also es fand tatsächlich im Rahmen des Seminars statt. Und wir kommen aus dem Bereich Erwachsenenbildung kombiniert mit Medienpädagogik. Das kam teilweise nicht so gut an bei den Studierenden, die nicht gerade Medienpädagogik studieren. Wir hatten während des Kurses, kamen die Studierenden eher unzufrieden auf uns zu und haben auch über dieses Thema gute Apps für Kinder, aber auch über diesen Online-Kurs, der ja auch eine hohe Anforderung an jemanden darstellt, der noch nie mit solchen Tools gearbeitet hat. Wir hatten nur am Ende eine sehr positive Rückmeldung, einfach weil die Studierenden sehr viel ausprobieren konnten. Es hat uns selbst überrascht, aber die Rückmeldung war tatsächlich positiv gewesen.
Ich bin Nadja Blus aus Frankreich und ich wollte sagen, dass ich bin glücklich, dass ich bereits an diesem zweiten Kurs bei Ihnen teilnehme, dass ich so viel gelernt habe, dass ich so viele tolle Leute kennengelernt habe. Und die zweite Frage wollte ich an Publikum stellen. Hebt bitte die Hand auf, wer nimmt an diesem Kurs teil?
Ja, dann ist alles gesagt. Dann ist es alles gesagt. Man muss das probieren und dann sagt ihr, dann ist es toll.
Hohoho. Herzlichen Dank.
Eine Teilnehmerstimme. So, noch jemand von Ihnen, der sich im Rahmen dieses Vortrags äußern möchte oder eine Frage hat? Das ist nicht so. Dann würde ich sagen, es ist 16.03 Uhr. Ich sage vielen Dank an die Referentin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir